Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Podcast. Und ich habe letztes Wochenende tatsächlich sehr wenig Age of Empires 2 gespielt, aber dafür ein anderes Spiel. Sagt dir Let's Build a Zoo etwas?
Nur dadurch, dass ich gesehen habe, dass du es spielst und dann mal auf die Steam-Seite gegangen bin. Ansonsten nichts. Also ich kenne Screenshots und das war's.
Es ist total das coole Spiel. Es war jetzt am Wochenende kostenlos und du baust einen Zoo und es ist halt so in einer 2D-Pixel-Optik gehalten. Und dein Zoo ist aber alles andere als realistisch, sondern du holst ja halt lauter komische Tiere. Und irgendwann im Laufe des Spiels kannst du so eine Art Forschungsinstitut bauen in deinem Zoo. Und dort kannst du genetisch mutierte Tiere herstellen, in denen du Tierarten miteinander kreuzt, die normalerweise nicht zu kreuzen sind.
Oh Gott, ich sehe, wo das hinführt.
Zum Beispiel konnte ich meine Enten mit meinen Krokodilen kreuzen und raus kamen Duckodiles. Das war ein, Achtung, hybrides Tier, das einen Schwanz und Körper oder Oberkörper eines Krokodils und den Kopf einer Ente hatte.
Mhm. Ja,
und spannend. Über etwas Ähnliches sprechen wir heute. Das war jetzt mein kreatives Intro.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
Wir sprechen über hybride Maps, hybride Karten. Nicht etwa hybride Zivilisationen, die gibt es noch nicht, außer in bestimmten Szenarien. Aber was es mit diesen hybriden Karten auf sich hat, das klären wir gleich. Zunächst einmal unser freundlicher Hinweis darauf, dass unser Podcast vor allen Dingen oder ausschließlich von euch als Community finanziert und unterstützt wird. Das Ganze geschieht auf Steady, das ist eine Unterstützungsplattform. Dort dürft ihr gerne mal vorbeischauen und euch die Pakete anschauen, mit denen man uns unterstützen kann und euch auch angucken, was wir euch dafür alles bieten. Denn es gibt eine Menge an Zusatzdokumenten mit Hintergrundinformationen zu den Zivilisationen, mit regelmäßig aktualisierten Build-Orders, mit Cheat-Sheets für AnfängerInnen unter euch. Und dann gibt es ja auch noch eine Reihe von exklusiven Episoden, die wir produzieren. Allem voran die Map-Pool-Folgen, die der Felix aufnimmt oder ab und zu mal auch was Spontanes, das wir aufzeichnen. Und wenn wir noch ein paar UnterstützerInnen dazugewinnen, wird es in Zukunft tatsächlich regelmäßig exklusive Folgen für UnterstützerInnen geben. Wenn ihr euren Beitrag dazu leisten könnt und möchtet, dann schaut bitte auf unserer Steady-Seite vorbei. Die Zugänge dazu bzw. den Link dorthin findet ihr in allen Folgenbeschreibungen aller Podcasts und auf unserer Homepage www.startthegamealready.de. So, dann fangen wir mal an. Hybride Karten, Felix, was zeichnet sie aus?
Dass es auf ihnen Wasser und Land gibt. Also in den meisten Fällen auf Hybrid-Maps haben wir die Lage, dass man nicht auf Inseln spawnt und trotzdem gibt es Wasser. Es ist also alles über Land miteinander verbunden. Man kann mit Landeinheiten gegeneinander kämpfen, aber es gibt eben Wasserelemente, entweder an einer oder gar an mehreren Stellen, um die es zu kämpfen gilt. Das kann entweder für Map Control sein oder aber um sich früh Ressourcen in Form von Fisch zu sichern. Und das sind eigentlich so die Unterscheidungen, die man da treffen kann. Und aus diesem Konzept heraus bilden sich dann eben mehrere, ich sag mal, bekanntere Hybrid-Maps. Wir werden heute nicht über alle sprechen, sondern über diejenigen, die regelmäßig mal entweder im Ranked oder vor allem aber auch in Turnieren auftauchen. Und ja, da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Varianten, die auch ganz unterschiedlich aggressiv auf Land und Wasser gespielt werden oder auf denen das eben auch unterschiedliche Rollen spielt. Ich selbst habe die Hybrid-Maps erst jetzt so im letzten Jahr durch vermehrt Turnierteilnahmen schätzen gelernt, weil man sie halt im Ranked eher selten spielt. Ich glaube, jetzt im neuen Map-Pool ist mal wieder nur Coastal drin, was ja jetzt nicht einer der tollsten Hybrid-Maps ist, aber so
in sag das nicht, wenn die Folge rauskommt, ist es ein ganz anderer Map-Pool, Felix.
Ach, stimmt, wir nehmen ja so weit im Voraus auf. Naja, zu dem, der hier bei der Aufnahme, da ist es nur Coastal. Ja, aber da, wie gesagt, nicht eine der besten Hybrid-Maps. Wenn ich an Hybrid-Maps denke, dann sind das für mich in erster Linie sowas wie Four Lakes, Kawasan oder Bay.
Ja, das sind auch die Maps, die man am häufigsten dann in Turnieren sieht, wenn Hybrid-Maps gespielt werden. Kommt immer aufs Turnier an. Viele Turniere machen ja auch Custom-Maps. Also das war bei Nili's Apartment Cup ja auch der Fall. Und bei Hidden Cup ist es ja auch so, dass dann nochmal spezifische neue Maps gemacht werden, nur für das Turnier. Aber Das ist eigentlich fast egal, denn wenn man sich die Map so ein bisschen anguckt, kann man sie mal mindestens in zwei übergeordnete Typen einteilen. Und das eine wären Maps, bei denen das Wasser nicht nur für eine Fisch- und Nahrungswirtschaft wichtig ist, sondern auch für Map-Control. Und das andere wären Maps, bei denen das Wasser vor allen Dingen zu Beginn des Spiels eine große Rolle spielt und da auch contestet wird. Und im Laufe des Spiels, wenn der Fisch alle geht, dann gar nicht mehr so eine wichtige Rolle spielt und dementsprechend auch weniger eine Comeback-Mechanik impliziert.
Genau. Über welche möchtest du zuerst sprechen?
Am liebsten spreche ich, glaube ich, über Letzteres. Also das wären ja so Maps wie zum Beispiel Four Lakes, weil das halt auch die einzigen Hybrid-Maps sind, die ich bisher gespielt habe. Mit einer kleinen Ausnahme, in einem Turnier durfte ich ja auch mal dieses, wie hieß das, Pond Arena spielen?
Ja.
Das wäre dann eher der erste Typ, wo es viel um Map-Control geht. Aber damit habe ich persönlich nicht so viel Erfahrung.
Du hattest doch im Turnier auch mal sowas Midi-artiges gespielt. Da erinnere ich mich auch noch dran. Ich glaube, es war Traviden gegen Wikinger.
Kann sein. Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr. Habe ich es gewonnen oder verloren?
Ist ein nächster Punkt.
Ach, da war doch was. War das nicht das Spiel, das ich gewonnen hatte und dann verloren habe, obwohl ich es längst gewonnen hatte?
Ja, du hast das schon 10-mal gewonnen und dann.
Da war ich Wikinger.
Ja, das war nicht dein, nicht deine Glanzstunde, dieser ganze Tag.
Ja, aber. Ja, siehste, ich sag's doch, das ist nicht so meine Art. Ich habe generell nicht besonders viel Erfahrung mit Hybrid-Maps. Eher aus Teamspielen als aus 1v1s. Und in 1v1s nahezu ausschließlich eher mit diesem Typ, wo das Wasser zu Beginn des Spiels halt besonders relevant ist und man da eher mit Fireships gegeneinander spielt und weniger, wenn dann die Transition in Galleys geschieht und viel Map-Control eine Rolle spielt.
Dann fangen wir doch jetzt einfach mal mit diesen Karten an.
Mhm.
Also du hast schon gesagt, es kommt hier auf das Wasser vor allem am Anfang an, weil das einem eben so einen Wirtschaftsboost geben kann in Form von der Nahrung, die man über den Fisch da generieren kann. Das bedeutet, auf diesen Maps, wir nehmen da jetzt, wie gesagt, beispielshaft mal Four Lakes, Kavasan und auch Bay, weil das so die üblichsten Vertreter davon sind. Four Lakes und Kavasan ja auch regelmäßig mal im Ranked drin. Bay hat es aus mir unerfindlichen Gründen noch nicht als Standard-Map ins Spiel geschafft. Und hier ist es
Pants?
Pants, ja, genau. Und auf diesen Karten ist es üblicherweise so, dass man bereits im Dark Age ziemlich früh, und zwar nachdem man im Normalfall das erste Bohr geholt hat, in Richtung Wasser geht, danach die Wirtschaft auch relativ stark auf Holz umschwenkt, sodass man dann viele Fischerboote produzieren kann, um eben von Anfang an diese Nahrung mitzunehmen und später dann eben eine Wirtschaft zu haben, die für die Nahrung auf dem Fisch basiert. Und alle Villager auf Land sind dann eben für andere Ressourcen frei. Wie genau sich das jetzt spielt, hängt dann aber ganz schön von der Map und auch von den Zivilisationen ab. Denn es gibt Varianten, gerade Kavasan spielt sich ja sehr aggressiv auf Wasser, Bay auch, weil das Wasser genau zwischen dem Gegner und einem selbst ist. Und dementsprechend wird der am gleichen Teich sein oftmals. Was bedeutet, wer zuerst ein paar Feuerschiffe rauskriegt, der wird im Zweifel auch das Wasser gewinnen und vor allem aber schon mal den Fisch vom Gegner angreifen können. Und das ist eben super schädlich für einen selbst, wenn einem das geschieht. Dementsprechend gilt es auf diesen Maps so früh wie möglich hochzuklicken, was so einfach einer extrem aggressiven Spielweise führt. Das gilt jetzt für Four Lakes nicht ganz so sehr, weil man da oftmals einen Teich ziemlich sicher bei sich selbst hat, den womöglich auch so einwallen oder absichern kann zumindest, dass ein Gegner da nicht dran docken kann. Deswegen kann man das auch bisweilen etwas passiver spielen.
Ja, ich denke, da kommt es dann halt drauf an, wie gut man, also beziehungsweise welche Folgestrategie man eigentlich hat. Will man die Docks des Gegners oder die Ponds des Gegners contesten oder nicht? Und da fängt das Spiel schon an, sehr, sehr kompliziert zu werden, weshalb ich finde, dass Hybrid-Maps besonders schwer zu erlernen sind. Weil du da nicht einfach einen Bild lernen kannst und sagst, okay, den ziehe ich durch. Denn du musst ja immer mindestens mal zwei Varianten mitdenken. Die eine, wo du dein Wasser sicher hast und das andere, wo dir dein Wasser weggenommen wird, weil du auf Wasser verlierst. Und das verändert halt so krass viel, weil normalerweise willst du bei einer Hybrid-Build-Order eigentlich deine Nahrungswirtschaft nur und ausschließlich durch den Fisch gewinnen. Und je nach Map kannst du das nur kurz- oder mittelfristig machen, bis der Fisch dann halt alle geht und dann musst du irgendwann die Transition machen. Aber wenn dir dein Fisch vorzeitig strittig gemacht wird und du zumindest mal nicht mehr in Fischerboote, sondern in Militäreinheiten auf Wasser investieren musst oder du sogar deine Nahrungswirtschaft auf Wasser verlierst, verändert sich ja alles und du musst ja auch auf Land darauf reagieren, was auf Wasser passiert. Und deswegen ist es auch so schwer, über diese Maps zu sprechen oder sie auch zu lernen, weil einfach sehr vieles vom adaptiven Handeln abhängt und auch dafür ein Gefühl zu bekommen, abzuschätzen, ob man Wasser gewinnen oder verlieren wird, noch bevor es eigentlich geschehen ist, um rechtzeitig Transitions auf Land zu machen.
Ja, ich sag immer, gerade diese Karten, über die wir gerade sprechen, wo das Wasser vor allem für die Nahrung da ist, zeichnen sich dadurch aus, dass wenn man Wasser verliert und dann nicht irgendwie beispielhaft an Kawasan so 50-50 rausgeht, dass jedem einen Teich gehört, sondern einer hat am Ende alle, bedeutet das eigentlich, dass derjenige, der jetzt kein Wasser und damit auch keinen Fisch mehr hat, an dem Punkt gezwungen ist, All-In zu gehen, zu hoffen, dass der Gegner so viel in Wasser investiert hat, um das zu gewinnen, dass man zumindest mal über die nächsten 1-2 Minuten noch einen Vorteil hat und dann auf Land Schaden machen kann. Und wenn das nicht gelingt, hat man üblicherweise verloren. Was eben im Umkehrschluss für denjenigen, der Wasser gewonnen hat, auch immer bedeutet, dass er im Grunde nur verteidigen muss, um das Spiel zu gewinnen. Wenn er nicht zulässt, dass der andere ihm wegpumpt und selbst überhaupt keine Wirtschaft mehr baut, aber dann dürfte er ja im Endeffekt gar nichts mehr machen. Also normalerweise, wer Wasser gewonnen hat, muss im Grunde nur seinen Vorsprung irgendwie absichern. Man darf das dann auch nicht übertreiben und zu viel Wirtschaft hinzufügen, denn man muss das nicht. Man ist ja eh schon vorne und das gilt es einfach aufrecht zu erhalten.
Ja, dann lass uns doch mal einen Überblick darüber machen, über den einfachsten Fall. Gehen wir mal von Four Lakes aus und zwar von der Map Generation, wo du halt einfach mehr oder weniger deinen eigenen, fast schon sicheren Pond hast, ne, wo der Gegner schon extreme Aufwände betreiben muss, um dir direkt diesen Pond sicherzustellen und du willst erstmal nur diesen einen Pond erschließen. Alles andere ist erstmal egal. Wie sieht da so die Standardbilder da aus? Und ich kenne das wie folgt. Und dann kannst du jetzt mal sagen, ob seitdem, ich habe das ja jetzt auch schon bestimmt 1,5 Jahre her, dass ich diese Build-Order gelernt habe. Wer weiß, wie sich da die Meta verbessert hat. Dann kannst du ein paar Anmerkungen dazu machen. Also der Grundgedanke ist, du musst wie auf allen Maps erstmal deine Nahrung sicherstellen und dass du ein kontinuierliches Nahrungseinkommen hast, damit du kontinuierlich Villager produzieren kannst. Also die üblichen 6 auf Schaf und dann scoutest du. Aber, und das unterscheidet sich jetzt schon mal zum Beispiel von reinen Landkarten, wie ich das kenne, ich möchte eigentlich so schnell ich kann mein erstes Bohr bekommen, weil ich ganz, ganz schnell eigentlich in die nächste Zeit möchte, so schnell es geht. Und das Sammeln von Nahrung auf Rehen und auf Bohrs ist halt deutlich schneller als auf Schafen. Dementsprechend nutze ich eigentlich, weil ich auch auf Four Lakes relativ schnell meine Bohrs und Rehe finde, meine 3 Schafe, um die Map zu scouten. Und nur das eine Schaf, das gegessen wird, bleibt tatsächlich unterm TC. Und dann pushe ich sofort Reh oder hole schon das Bohr, damit ich das sammeln kann. Und dann gehen die nächsten 4 Villager dann auf Holz, relativ standardmäßig. Der nächste Villager, der gebaut wird, geht dann aber an mein Pond, sammelt dort Schorfisch. Meistens einer meiner Holzwills darf dann auch ein Holz bauen oder manchmal macht es auch der Villager, der dann Richtung Pond gelaufen ist. Und sobald ich dann ein Haus gebaut habe und die 150 Holz für das Dock habe, wird dieser Villager am Pond, der das Fisch schon ein bisschen gesammelt hat, der Schorfisch, dort dann auch direkt einen Hafen bauen am Schorfisch, weil der danach dort weiter Nahrung sammeln soll. Und die nächsten Villager, die produziert werden, bis ich 7 Stück habe auf Holz, werden immer auf Holz geschickt, weil diese Villager alle gebraucht werden, um kontinuierlich Fischerboote bauen zu können. Und alles danach, sobald ich 7 auf Holz habe, wird einfach auf Nahrung wieder unter meinem TC geschickt. Alles auf Rehe und auf Wildschweine. Die Fischerboote nicht vergessen, direkt auf den Deepsea-Fisch zu schicken, nicht etwa auf Schorfisch. Und dann möchte ich im Optimalfall mit sowas wie 19 Pop oder so hochklicken. Loom mache ich eigentlich nicht, wenn ich es nicht muss. Und versuche, so schnell es geht, in die nächste Zeit zu kommen. Und in der nächsten Zeit angekommen, da kann man schon sagen, dass man eigentlich adaptieren muss und der Build schon fast vorbei ist. Loom direkt nachholen, wenn man es nicht gemacht hat. Ach so, das habe ich vergessen zu sagen. Den Will, der Schorfisch sammelt, immer wallen. Deswegen braucht man auch nicht unbedingt Loom. Und dann kommt es drauf an, ob man jetzt Docks contestet. Dann ist der Build ein anderer, als wenn man es nicht tut. Und es kommt drauf an, wie man die Land Transition macht. Und je nachdem, ob man Docks contestet oder nicht, muss man eben auf Gold gehen, damit man Fireships bauen kann.
Also mit, was hast du gesagt, 19, 20 Pop mit 7 auf Holz, glaube ich, schafft man nicht.
Ah doch, das habe ich geschafft, klar.
Echt?
Ja, ja, ja. Ich hatte dann 3 bis 4 Fischerboote draußen und konnte hochklicken.
Üblicherweise kenne ich das, dass man das mit dieser Anzahl an Villagern nur schafft, wenn man eben nur 4 auf Holz schickt, um eben nicht so viele Fischerboote zu bauen, sondern dann ein bisschen mehr noch auf Nahrung unterm Towncenter hat, weil die kriegt man ja zumindest am Anfang mal schneller rein, wenn auch dann nachher nicht so beständig wie den Fisch. Um schneller hochzuklicken, schickt man eigentlich erstmal weniger auf Holz und dann mehr auf Nahrung. Aber das ist tatsächlich was ich auf Four Lakes in dem Szenario, was du beschrieben hast, nicht machen würde, sondern da würde ich auch, wie du das gesagt hast, eher 6 oder 7 auf Holz schicken, ein paar mehr Fischerboote bauen und währenddessen dann aber den Pond so wallen, dass ein Gegner da nicht einfach hinkommen kann und ihm dann ein vielleicht früheres Feudal Age von ihm nicht so viel bringt. Dafür sollte man halt selbst dann mit ein paar mehr Fischerbooten die bessere Wirtschaft haben.
Ist das gängig, dass man sozusagen sein eigenes Pond hat auf Four Lakes, dass da aber auch schon die Gefahr herrscht, dass der Gegner direkt dieses Pond strittig macht? Oder ja, kümmert man sich da eher so um die neutralen Ponds, die eher zwischen einem sind und fangen da die Kämpfe an?
Das kommt ein bisschen drauf an, wie aggressiv man das spielen möchte, aber es ist ziemlich typisch, dass man direkt zum Pond geht, den der Gegner schon besetzt hat. Das setzt allerdings voraus, dass man wirklich eine frühe Uptime hat. Das ist wirklich das, was ich mit Zivilisationen machen würde, die irgendwie entweder Holz einsparen oder wie Travinen mal zusätzliches bekommen. Und dann aber wirklich mit ziemlich wenig auf Holz am Anfang, um eine frühe Uptime zu kriegen und dann daheim nicht so viele Fischerboote zu haben. Und dann aber auf dem Weg in die Feudalzeit alles auf Holz rauf und auf Gold. Dann das Dock beim Gegner mit einer hoffentlich früheren Uptime, als er das hat, um dann da direkt die ersten Feuerschiffe rauszukriegen. Aber wie gesagt, es setzt halt voraus, dass der Gegner den Teich nicht irgendwie schon mit ein paar Palisaden abgesichert hat. Je nachdem, wie die Woodlines sind, kann das auf Four Lakes ziemlich leicht gelingen. Und dann steht man auf einmal da, hat einen Villager, der quer über die Map gelaufen ist und hat schlechtere Eco als der Gegner. Das ist deswegen immer mit so einem gewissen Risiko behaftet, das so zu spielen. Deswegen ist meine liebste Strategie meistens, meinen eigenen Teich zu nehmen, den irgendwie ein bisschen abzusichern und dann einen von den anderen. Am liebsten sogar laufe ich dann einmal diagonal über die Map zu dem Teich neben meinem Gegner, auf dem er nicht ist, um den schon mal vorab zu nehmen und ihn davon abzuhalten, auf den zu kommen, indem ich da einfach zuerst schon mal irgendwie eine Galeere oder sowas drauf habe. Und dann muss er eben noch mal weiteren Weg gehen zu dem Pond in meiner Nähe, wo ich bis dahin dann vielleicht sogar auch schon bin. Aber all das setzt halt auch voraus, dass auf Land nicht so arg viel passiert. Und das ist, finde ich, die große Schwierigkeit von Four Lakes. Das ist meines Erachtens die mit Abstand komplizierteste von den ganzen Hybrid-Maps, weil man so viele Teiche hat. Man muss immer überlegen, nehme ich mir einen sicheren dritten Teich einfach, gehe ich zum Teich von meinem Gegner noch oder, und das sehe ich vermehrt in letzter Zeit, gebe ich mich erstmal mit meinem einen Teich zufrieden und investiere dann auf Land, um meinem Gegner irgendwie holzstrittig zu machen. Und wenn ich weiß, er hat jetzt gar nicht mehr so viel auf Holz oder auch sein Gold ist sehr unsicher wegen meiner Einheiten, dann versuche ich nochmal an seinen Teich ranzukommen und kann militärisch eher die Oberhand gewinnen. Das ist auch was ich jetzt schon öfter beobachtet habe.
Also der Gedanke ist, der Gegner versucht sich die anderen Docks oder Ponds, ich will mal Docks sagen, der Gegner versucht sich die anderen Ponds zu erschließen, investiert damit ja Villager und Idle Time und Holz in das Dock, dass er nicht auf Landwirtschaft sozusagen ausgegeben hat. Und du tauchst dann genau im richtigen Moment auf, um ihm die Ressourcen strittig zu machen, die er ausgeben müsste, um auf Wasser dann Nahrungswirtschaft aufbauen zu können, nämlich das Holz.
Genau.
Und dann hat er da rein investiert, ohne dass er einen Ertrag hat. Und auch wenn du dann später erst auf Wasser gehst, hast du eine Chance, dieses Wasser doch trotzdem noch zu gewinnen.
Ja, das ist der Sinn davon. Und das sehe ich in letzter Zeit häufig funktionieren. Also ich habe das Gefühl, dass aktuell auf Four Lakes so die beste Strategie ist, seinen eigenen Teich mit Palisaden vielleicht zu sichern und dann aber im Feudal Age direkt Landaggression zum Gegner zu gehen. Und so wie man das eigentlich von den klassischen Landkarten auch kennt, hinter dann dieser Map Control noch Eco hinzuzufügen, indem man dann eben langsam, wenn der Gegner schon ein bisschen zurückgedrängt ist, versucht auf andere Teiche zu kommen und im Optimalfall irgendwann natürlich sogar schafft, den Gegner von seinem eigenen daheim runterzuholen.
Ich glaube, auf Vorlex ist das halt eine Strategie, so schwer sie auch sein mag, die durchaus erfolgsträchtig sein kann, weil, wenn ich mich nicht täusche, hast du da ja im Grunde immer nur eine große Woodline. Ne, ja. Die du erstmal halbwegs safe hast und die kann auch mal nach vorne spawnen und nicht nach hinten. Und dann wird schon echt brenzlig, dieses Holz zu verteidigen.
Ja, man darf auf Vorlex auf jeden Fall, wenn man in diese Situation gerät, nicht mit einem Turm sparen und warten, ob es auch ohne geht. Denn wenn man in diese Verteidigungssituation kommt, muss man sich auch bewusst sein, dass man wahrscheinlich gerade irgendwie einen Teich mehr hat als ein Gegner, wenn man schon auf einen anderen gegangen ist, anstatt anzugreifen. Und wirtschaftlich ein bisschen voraus ist. Das heißt, wenn man jetzt einen Turm baut und dann vielleicht nicht so schnell ein weiteres Towncenter kriegt, nachher ist man immer noch vorne. Und vor allem muss man aber auch jetzt erstmal überleben, um überhaupt zu dem Punkt hinzukommen. Deswegen würde ich gerade Holz oder Gold, je nachdem, was davon unsicher ist, direkt einen Turm dran, wenn man sieht, der Gegner spielt aggressiver.
Gar nicht groß zögern, ne? Ja, du, zumal du das Stein ja wahrscheinlich gar nicht so dringend brauchst. Wie gängig ist es denn, hier TCs zu adden? Weil im besten Fall hast du doch das Wasser und du, das sind sozusagen deine, die Häfen sind sozusagen deine zusätzlichen Villager-Produzenten. Brauchst du da wirklich TCs?
Ja, um Gold abzusichern auf jeden Fall. Und auch die Teiche halten ja nicht ewig, was den Fisch angeht, oder werden sehr ineffizient später. Und um dann Wirtschaft hinzuzufügen, sollte man schon weitere Towncenter irgendwann mal haben. Auch hier würde ich sagen, im Castle Edge erstmal ein bisschen auf Map Control spielen und dann eben expandieren, gerade dann erstmal zu Gold hin, vielleicht noch Stein, falls man irgendwie eine Unique Unit möchte. Gold und Stein sind ja auch Vorlex sehr über die Map verteilt und alleine, um da überall sicher zu sein, braucht man eben dann ja Towncenter einfach.
Gegeben dem Fall, dass du also Wasser entscheidend verlierst, bleibt üblicherweise nur noch eine All-In-Strategie übrig, die über Land führt. Damit der Gegner, während er in sein erkämpftes Wasser, das zusätzliche Investment dann ja auch noch mal in Wirtschaft investiert auf Wasser, da ist ja so ein kurzer Moment der Vulnerabilität, wo man weiß, man selbst hat jetzt weniger in Wasser investiert als der Gegner und das muss man jetzt ummünzen in Land Aggression. Jetzt sag mir mal, was ist denn dabei der Schlüssel, die Transition? Also was ist am erfolgsversprechendsten für so ein All-In? Ist das ein Monk Siege Push? Ist das All-In Cavalry? Wie würdest du da vorgehen?
Ich halte Monk Siege für am besten tatsächlich, aus dem einfachen Grund, dass man dann nicht nochmal eine Transition braucht. Das Ding ist ja, man hat ja in den meisten Fällen versucht, um Wasser zu kämpfen und es dann verloren. Das heißt, die ganze Wirtschaft, die man hat, ist schon auf Holz und auf Gold. Und bis man jetzt anfängt, nochmal Felder zu bauen, um dann auf Kavallerie zu gehen, ist es meistens zu spät, weil dann kriegt man die raus, wenn ein Gegner schon komplett gewallt ist oder Zeit hatte, sich darauf einzustellen, weswegen ich das für nicht so erfolgsversprechend halte, wenn man nicht von vornherein damit geplant hatte, Wasser aufzugeben und das quasi in einer Form verloren hat, dass man den Gegner dazu extra bringt, da rein zu investieren, während man selbst schon nur noch eine Flagge auf dem Dock hat, wo ein Fischerschiff drin ist und währenddessen schon Farms hinzufügt, dann kann das funktionieren. Ansonsten würde ich sagen, Mönche und Lagerungswaffen nach vorne, halt einfach, weil das die Eco ist, die man sowieso schon hat, Holz und Gold.
Ja, und TCs zu adden müsste doch im Grunde immer falsch sein, weil man einfach nicht hinterherkommen wird.
Ja, Stein kann man verkaufen. Wenn man einen defensiven Turm braucht und eigentlich gerade im All-In ist, hat man schon verloren. Und weitere Towncenter ist sowieso falsch, dann Stein einfach verkaufen an dem Punkt.
Es klingt hart, aber man muss extrem entscheidungsschnell und freudig sein und begreifen, in welchem Punkt man sich befindet. Das macht diese Art Map, die generell Hybrid Maps, aber insbesondere Vorlex für mich zu einer sehr, sehr schwer spielbaren Map. Ich habe das Gefühl, die muss man einige Mal gespielt haben, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was so in den nächsten paar Minuten passieren wird, ehe einen das einholt, bevor man es merkt.
Auf jeden Fall, ja. Und Vorlex, wie gesagt, finde ich den krassesten Fall, weil es eben diese vier Teiche gibt und die an Ecken der Maps sind. Das heißt, man kommt da auch teilweise nicht mal schnell hin, wenn es sein muss. Das ist halt auf Kavasan ein bisschen anders. Kavasan ist, was das angeht, ein bisschen überschaubarer, weil es nur zwei Teiche gibt. Auf der anderen Seite aber extremst aggressiv einfach. weil man eigentlich immer um beide Teiche kämpft. Also man wird an einem docken. Es kann ja in dem Moment schon sein, dass man merkt, oh, der Gegner ist am gleichen dran. Oder wenn das nicht der Fall ist, wird man eigentlich immer versuchen, den anderen Teich auch noch strittig zu machen. Deswegen es da die ganze Zeit Action gibt. Und dann gehen viele ja dann auch noch auf Archer nebenbei, versuchen auf Land den Gegner vom Gold runterzubringen. Hier hat man eigentlich immer an mindestens drei Stellen irgendwas zu tun. Und das macht Kawasan, ich sag mal, strategisch ein bisschen überschaubarer als Vorlegs. Aber ich glaube, was man da an APM mitbringen muss und dann Geschwindigkeit einfach, ist gerade im Anfang des Spiels nochmal mehr, weil es in jedem Fall eben immer an so vielen Orten was zu tun geben wird.
Ja. Ich finde, bei Kawasan entsteht die Spannung und auch die Schwierigkeit nochmal an einem etwas anderen Punkt, und der hat mit den Villagern zu tun, die die Docks auf den Teichen bauen. Denn anders als bei Four Lakes, wo ja die Ponds sozusagen in den Ecken sind, sind bei Kawasan die zwei Ponds ja mitten auf der Karte, so ein bisschen seitlich versetzt zum Zentrum der Karte. Und das heißt, die sind viel leichter zu spotten durch gegnerische Scouts. Und wenn man es jetzt schafft, den Villager des Gegners davon abzuhalten, das Dock zu bauen, dann hat man halt einen riesigen, geradezu gigantischen Vorteil. Und wenn der Villager des Gegners halt länger braucht, um vielleicht ein zweites Dock zu adden, hat man auch einen Vorteil, wenn es um den umkämpften Pond geht. Und es entsteht bei mir so ein richtiger Nervenkitzel, wenn ich am Überlegen bin, wo baue ich jetzt das Dock, ohne gespottet zu werden? Wo ist der Scout meines Gegners? Und ich habe immer das Problem zu entscheiden, will ich mit meinem Scout weg von meinem Villager gehen, um den gegnerischen Will zu finden, der vielleicht dockt, oder muss ich meinen Villager noch beschützen? Und ehe der nicht Loom hat, lasse ich den nie alleine, und ehe der nicht eingewallt ist, lasse ich den auch nicht alleine. Ich beobachte aber bei Pros voll oft, dass die einfach dieses Risiko eingehen und den Villager da ungeloomt an Pond laufen lassen, weil sie den Will des Gegners snipen möchten, weil sie darauf vertrauen, dass sie die Quick Wars hinkriegen, und dieses Selbstvertrauen habe ich nicht.
Ja, das ist schon krass. Ich warte auch immer, bis der eingewallt ist. Auf Kawasan hat man ja außerdem noch den Aspekt, dass die Teiche weiter weg sind vom Town Center als auf Four Lakes. Und wenn man hier der gleichen Build-Order folgt, hat man oft das Problem, dass man schon ganz schön viel Holz gesammelt hat, bis der Villager da ankommt, und man eigentlich hätte früher docken können. Deswegen mache ich es da tatsächlich oftmals so, dass ich in dem Moment, wo der Villager gecued wird, der das Ohr holen soll, schon einfach einen anderen Will von unter meinem TC nehme und mit dem in Richtung Teich laufe, und dann passt das meistens ganz gut. Ansonsten kommt man halt ein bisschen in Anführungszeichen zu spät an und hat dann irgendwie schon Holz für zwei Fischerschiffe rumliegen, wenn gerade das Dock steht. Ja.
Kawasan ist auch so eine Map, da klicke ich zwei Wills später hoch, weil ich das dann nicht so hinbekomme wie auf Four Lakes.
Ja, und gerade auf Kawasan ist es halt übel mit dem Hochklicken. Und ich glaube, hier kommt der Aspekt von der Build-Order rein, was ich vorhin gemeint habe. Auf Four Lakes funktioniert das vielleicht ein bisschen mehr, auf Holz zu spielen, weil du so das Dock so nah bei dir hast und entsprechend schnell Fischerschiffe bauen kannst. Auf Kawasan.
Ja, und auch direkt nur ein Schaf nehmen musst und sofort das Wildschwein kriegst.
Ja, genau. Auf Kawasan habe ich das gerade bei den Pros jetzt schon öfter beobachtet, dass die wirklich nur so ein, zwei Fischerschiffe bauen und dafür halt im Dark Edge sehr, sehr viel auf Nahrung sind, um so früh wie es nur geht hochzuklicken und dann eben auch auf Wasser kämpfen zu können. Denn wenn man das nicht tut, verliert man halt sofort alles an Fisch und dann sieht es schlecht aus. Deswegen würde ich hier wirklich empfehlen, vier auf Holz, dann kriegt man nur vielleicht zwei Fischerschiffe, im besten Fall mal drei, bis man in der Feudalzeit ist. Dafür wird man aber auf Wasser zumindest mal bessere Chancen haben, als wenn man ein, zwei Villager später hochklickt. Gerade hier ist halt die Uptime unfassbar wichtig.
Ja, man kann sogar ein Argument dafür finden, dass selbst wenn man sich das dritte Fischerboot leisten könnte, darauf verzichtet und stattdessen direkt ein zweites Dock baut, um einfach die Hoheit über Wasser zu gewinnen, oder?
Ja, wenn man sieht, dass der Gegner am gleichen Teich ist, auf jeden Fall. Wenn der noch gar kein Dock da hat, würde ich damit warten. Dann kannst du das zweite ja immer noch bauen, wenn du siehst, dass er jetzt das erste hinzufügt. Gerade auf Kawasan ist es auch unfassbar wichtig, immer wieder ein Fischerboot zu nehmen, damit eine Runde um den Teich zu drehen, um zu gucken, ob da jetzt irgendwas vom Gegner im Gange ist.
Mhm. Jetzt, wo du das sagst, können wir mal gerade eine andere kurze Frage klären. Und zwar, ich habe das für mich so abgespeichert. Wenn ich an einem Pond bin und ich komme in die Feudalzeit, und es ist noch niemand an meinem Pond, also ich weiß durch mein Fischerboot-Scouting, dass mein Gegner da noch nicht gedockt hat, dann ist das Erste, was ich immer mache, eine Galeere zu queuen, weil ich mit der Galeere den feindlichen Will davon abhalten kann ohne dass der sich irgendwie hinter dem Dock verstecken kann, weil Fireships da ja nicht drüber schießen können. Und der kriegt kein Dock hin. Wenn mein Gegner schon gedockt hat, baue ich immer als erstes Fireships. Oder wenn der sogar früher in der Feudalzeit ist oder deutlich früher ist, vielleicht sogar ein Demo, wenn ich mir nicht zutraue, dieses Dock zu contesten oder den Pond zu contesten. Ist da ein Denkfehler oder ist das schon richtig so?
Das ist schon richtig so. Aber da mit den Galeeren, mit den normalen, darf man sich nicht allzu sehr drauf verlassen. Also es ist immer wieder möglich, dass dann ein Gegner doch noch wo dockt, wo die vielleicht nicht lang patrouilliert oder dass die Galeere irgendwie komisch schießt und das Dock trotzdem hochgeht. Gerade ohne Fletching macht man teilweise auch einfach nicht genug Schaden mit denen, um Dock zu denyen. Deswegen ist da trotzdem immer noch Aufmerksamkeit gefragt, um vielleicht was zu micron und auch die Gelegenheit zu nutzen, um dann, selbst wenn man glaubt, dass man das Dock vielleicht verhindern kann, trotzdem schon mal die erste Feuergaleere in die Queue zu setzen.
Ja.
Was übrigens die Kämpfe auf Wasser angeht, an der Stelle mal kurz, wenn es eng ist und man nicht viel micron kann, wie auf all diesen Karten, wo es hauptsächlich um die Nahrung geht, dann immer Feuerschiffe, weil sie einfach stärker sind in kleinen Zahlen und wenn sie nicht gemicrot werden. Und auf größeren Maps können auch mal normale Galeeren interessant sein. Für aber das Micro und die Dynamik zwischen diesen Schiffsarten würde ich einfach auf unseren Podcast zu den Wassermaps verweisen. Da haben wir da ziemlich ausführlich drüber gesprochen.
Sehr gut. Okay, dann gibt es ja noch eine dritte Map, Bay, wo ich behaupten würde, vielleicht die beste Map, die du überhaupt kannst. Deine spezielle Signature-Map, die du auch in Turnieren eigentlich fast immer als Favorite-Map hast. Die Bühne gehört dir, Felix. Sag doch nochmal, was die Besonderheiten dieser Map sind.
Also da möchte ich die Geschichte von vorne erzählen. Und zwar war Bay in der vorletzten Plünderparty-Season dabei, in der Podcast hier raus ist, womöglich sogar schon die vorvorletzte. Die erste, in der ich mitgespielt habe. Und ich habe die Map bis dahin noch nie gespielt, war aber von Anfang an relativ gut auf der. Und vor allem war das für mich der Zugang zu anderen Hybrid-Maps, weil es auf Bay ja nur einmal Wasser gibt. Nur direkt zwischen einem selbst und dem Gegner. Und dann gibt es diesen Bogen da außenrum an Land, über den man gehen muss, um eben zum Gegner zu kommen. Das führt dazu, dass ich auf dieser Map wirklich die Uptime alles ist, um das Wasser zu kämpfen, wenn man nicht irgendwie mal noch einen guten Demo-Shot kriegt oder sowas. Und dadurch, dass es aber nur den einen Teich gibt, da jedes Mal drum gekämpft wird, finde ich Bay eine extrem gute Karte, um einfach mal in Hybrid-Maps einzusteigen, weil man jedes Mal um Wasser kämpfen wird, man lernt die Build-Order gut hinzukriegen, dass es wirklich auf jeden einzelnen Villager und alle paar Sekunden, die man irgendwie früher in der Feudalzeit sein könnte, ankommt. Man muss auch jedes Mal eigentlich ein zweites Dock bauen, weil ein Gegner das auch tun wird, denn man kämpft ja jedes Mal um dieses Wasser. Und auch danach ist die Dynamik einfach genau das, was ich vorhin schon beschrieben habe. Wer das Wasser gewinnt, sollte so weit vorne sein, dass man nur verteidigen muss. Und dementsprechend baue ich dann meistens noch ein weiteres TC und gucke mal, mit was mein Gegner so kommt. Denn er sollte kommen. Wenn das nicht tut, baue ich irgendwann noch ein drittes Town Center und kann ihn mit einer schnelleren Imperialzeit dank dem Fisch, den ich noch habe, dann überrennen. Und das macht für mich Bay zu so einer guten Einstiegs-Hybrid-Map, sage ich mal, weil sie einfach ganz kondensiert das ist, was man auf anderen Karten hat, weil man hier nur den einen Teich hat, aber es kommt trotzdem so extrem auf das Timing an.
Ja. Ich würde sagen, es gibt mindestens mal zwei Alleinstellungsmerkmale von dieser Map, die ich im Sinne ihrer Hybridität so interessant finde. Das erste ist, das ist jetzt weniger empirisch nachgewiesen als eher so ein Eindruck, den ich habe. Ich habe das Gefühl, auf Bay sieht man wie auf keiner anderen Hybrid-Map individuellen Besonderheiten von spezifischen Zivilisationen ganz, ganz stark und extrapoliert herausgearbeitet. Die Build-Orders unterscheiden sich einfach extrem und sind alle auf ihre Art und Weise valide. Also ob du jetzt Malay spielst mit der schnellen Uptime oder Mongolen spielst, um den Hand zu nutzen, ist halt komplett unterschiedlich. Aber beides funktioniert auf ihre eigene Art und Weise. Und das ist das eine. Und das andere ist die Tatsache, dass du diesen Wasserteilen nicht wallen kannst, weil ja am Rande von diesem Teich, der mittig zwischen den zwei Spielern liegt, immer dieses seichte Gewässer ist, auf dem man nicht bauen kann, auf dem sich Einheiten aber bewegen können. Und das macht das Snipen von Fischerbooten, das macht Demos, das macht viele, viele Dinge plötzlich valide, was auf anderen Hybrid-Maps nicht funktionieren würde.
Ja. Das finde ich auch einen sehr guten Aspekt von dieser Map. Und das sorgt aber auch für das, was ich gerade schon gemeint habe. Man kann so gut Hybrid-Maps daran lernen, finde ich. Weil diese ganzen Stärken von den Zivilisationen hier so herausstechen. Und man kann sich dann ein Gefühl dafür verschaffen, was das ausmacht. Ich habe auf der Karte begonnen, hauptsächlich mit Byzantinern zu spielen, wegen der besseren Feuerschiffe und dann nachher der Imperialzeit, die man schneller bekommen kann. Dann habe ich irgendwann Italiener für mich entdeckt, um eben noch ein Village früher hochklicken zu können, einfach zuerst Feuerschiffe zu haben, sodass man dann auch einen Byzantiner-Bonus einfach durch eine Masse auskontern kann. Und mit Italienern habe ich halt später voll geupgradet Husare, um auf dieser Map auch raiden zu können. Im Late Game breitet man sich hier oftmals sehr, sehr weit aus, weil ja auch das Gold und Stein so in der oberen Hälfte, wo man ja nicht startet, sehr verteilt sind.
In der Gürtelregion.
Genau. Und dann wiederum irgendwann habe ich gemerkt, dass Litauer einfach auf jeder Hybrid-Map so ziemlich die stärkste Zivilisation sind, wenn man den Anfang beherrscht, und habe nur noch Litauer gespielt. Und das ist so der Durchgang quasi, wie ich Bay gelernt habe und mir damit ja einfach so ein Grundwissen für diverse Hybrid-Maps verschafft habe. Ich habe natürlich auch immer mal wieder noch ganz andere Civs probiert, aber das sind so die, die ich am meisten gespielt habe.
Ja. Und das Interessante ist halt, dass man ja diese U-förmige Map-Form hat mit dem Teich, das sozusagen zwischen den zwei Hosenbeinen da existiert. Und irgendwie verlagert sich das Spiel von der einen Seite zunehmend auf die andere Seite, ohne dass aber die Wasserseite komplett an Gewicht verliert. Denn die Ausgangsbasis ist teilweise so nah an dem Gewässer dran, dass man vom Wasser aus auch nochmal Druck ausüben kann. Es ist also, wenn man so möchte, eine Hybridform der hybriden Maps. Insofern als diese erste Charakterisierung, die wir aufgemacht hatten, dass es einerseits so die hybriden Maps gibt, wo der Teich vor allen Dingen für die Anfangs-Eco wichtig ist. Und dann gibt es Maps, wo, darüber werden wir gleich noch sprechen, es vor allen Dingen auch um Map-Control geht. Irgendwie liegt diese Karte so halb dazwischen, oder?
Selten. Also, dass es da wirklich um Map-Control noch mitgeht, erlebt man nicht so häufig, weil die Spiele entweder davor vorbei sind oder die ganze Eco dann schon so weit im Norden, sage ich mal, von dieser Karte ist, dass es nicht mehr so viel bringt, da vom Wasser aus noch viel zu machen.
Außer, und das ist das halt, worauf ich gerade Bezug nehme, du kannst den Gegner davon abhalten, nachdem du Wasser gewonnen hast, dass er sich halt in die andere Richtung der Karte, so Richtung Gürtel, ausbreitet. Und wenn du es schaffst, den da so in die Ecke zu zwängen, ne, und du hast aber die Wasserhoheit, dann kannst du mit Pennengallions und mit Schiffen den Gegner halt terrorisieren von Wasser aus.
Ja, ich glaube aber, das ist eher so eine Wunschvorstellung, weil man ganz häufig, nachdem man Wasser gewonnen hat, nicht in der Position ist, eben aufgrund des Investments, erstmal die viele Map-Control darüber aufzubauen, sondern das gelingt einem meistens dann erst im Castle Age, wenn die ganze Fisch-Eco sich auch bemerkbar macht. Und dementsprechend ist dann meistens ein Gegner auch schon ausgebreitet. Meiner Erfahrung nach ist es eben wegen dieser Dynamik der Wasser- oder Hybrid-Maps in dem Fall ja oft so, dass man durchs Wassergewinnen erstmal ein bisschen Map-Control aufgibt und sich dann eben in der Ritterzeit mit überlegener Wirtschaft wieder rauskämpft.
Also den Großteil der Map-Control kriegst du doch allein durch die Demo-Gefahr, oder? Dass wenn der Gegner seine Gruppe Archer da entlang des Ponds, weil er falsch geklickt hat, läuft und dann schickst du da ein Demo rein, boom, alles tot.
Ja.
Und so viel Fisch hast du doch auf Bay gar nicht, oder?
Nee, deswegen lohnt es sich auch überhaupt nicht, auf der Karte nochmal zu versuchen, auf Wasser zurückzukommen, wenn man das einmal verloren hat. Dann ist im Zweifel eh schon die Hälfte weggefischt. Aber es ist halt gerade so viel, dass man mit genügend Zusatzressourcen in die Ritterzeit geht, um sich eben ganz problemlos mehr Towncenter leisten zu können als der Gegner. Oder dann eben direkt eine Ritterarmee aufbaut, die alles an Feudalarmee von einem Gegner cleart. Denn man ist ja doch relativ nah aneinander auf der Map, sodass man auch in der Feudalzeit schon einiges machen kann mit Einheiten. Was aber in dem Fall in den meisten Fällen auf Kosten von Wasser geht, weil man eben ja nicht in so beides gleichzeitig investieren kann. Und ich habe ja schon gesagt, man ist hier so dicht aneinander auf Wasser. Wer da zuerst ein bisschen mehr rausbringt, gewinnt das im Normalfall. Das bedeutet dann, dass meistens, wenn jemand auf Land geht, derjenige Wasser verliert und dann mit der Landarmee Schaden machen muss. Und dann ist man aber auch regelmäßig als Zweiter im Castle Age und dann wird es wiederum sehr gefährlich.
Okay. Sollen wir mal über den zweiten Typ Hybrid Map sprechen?
Yes.
Da haben wir jetzt auf unserer kleinen vorgefertigten Liste Maps wie Baltic, Medi und auch Golden Swamp aufgeschrieben. Und hier verändert sich so ein bisschen die Dynamik, weil das Investment in Wasser im Grunde so lange geht, wie auch das Spiel läuft. Und oftmals mit dem Verlust des Wassers auch fast schon das Spiel verloren ist. Es gibt gewissermaßen kaum noch ein Comeback. Das liegt einerseits daran, dass diese Gewässer viel größer sind, also viel mehr Platz von der Map einnehmen. Zum Beispiel bei Medi ist es ja gefühlt die Hälfte der Map oder bei Baltic. Und man dadurch ja auch sehr viel mehr Deep-Sea-Fisch hat, den man sammeln kann. Andererseits dadurch aber auch einen Großteil der Map kontrolliert und der Gegner es schwierig haben wird, sich auszubreiten und umgekehrt auch dieses Gewässer zu überwinden, um die eigene Base in Angriff zu nehmen. Das bedeutet, der Fokus liegt hier noch viel stärker und nicht nur anfänglich, sondern über das ganze Spiel hinweg darauf, Wasser zu gewinnen. Weil die Gewässer aber so groß sind, spielt es sich auf Wasser auch anders. Jetzt hier an dieser Stelle wieder der Hinweis auf unseren Wassermaps-Podcast, weil wir das dort nochmal im Detail genau erklärt haben. Anders als aber auf Four Lakes und ähnlichen kleineren Gewässern spielen hier dann vielleicht noch anfangs Fireships, aber sehr früh dann bis zum Schluss des Spiels vor allen Dingen Fernkampfschiffe eine große Rolle. Das heißt, es gibt irgendwann eine Galley-Transition oder man kann sogar mit Galleys eröffnen, weil zum Beispiel auf Medi die Distanzen so groß sind, dass der Gegner einfach mit ziemlicher Sicherheit genug Galeeren anhäufen kann, um auch Fireships mit ein bisschen Micro wegzusnipen. Das heißt, hier spielt es sich ein bisschen anders und hier liegt der Fokus stärker auf einer Holz- und Goldwirtschaft und man muss eigentlich selten eine Land-Transition machen und macht das eher zu späteren Teilen des Spiels. Und auf Land konzentriert man sich dann eher darauf, die eigene Wirtschaft durch zum Beispiel Befestigungsanlagen, Mauern, Walls zu schützen, damit man ungehindert weiter das Wasser contesten kann.
Genau, also das spielt sich tatsächlich sehr stark wie eine Wassermap einfach, weil man alles in Wasser investiert, um diese schmalen Ränder auch zu kontrollieren. Und sehr häufig sieht man auch auf den Karten genau aus dem Grund, dass einfach gestonewallt wird an den Rändern, weil es gerade im 1v1 auch gar nicht so breit ist, dieses Stück, wo man über Land zueinander kommen kann. Die eine Hälfte davon erreichen sowieso die Schiffe schon und dann macht man halt einfach zu, hat seine Ruhe und kann versuchen, über Wasser das Ganze zu gewinnen, während man auf Land einfach seine Wirtschaft dafür hat. Und wie du ja beschrieben hast, erst im Late Game wird das dann interessant, wenn man in der Imperialzeit auch die Mittel dafür hat, diese Steinwelle ein bisschen unproblematischer zu durchbrechen, wieder auf Land zurückzukommen. Und bis dahin spielt sich wirklich sehr, sehr viel über Wasser ab, weil es da sehr viel Fisch gibt und man aber auch große Teile der Wirtschaft und Gegner erreichen kann. Und vor allem, wer komplett Wasser verliert, riskiert natürlich auch ständig, dass man trotz irgendwelcher Steinwelle einfach gelandet und dann geradet wird, was sehr nervig und gefährlich ist.
Ja, und der Grund, warum das Spiel mit dem definitiven Verlust auf Wasser meistens auch komplett beendet ist, ist, dass anders als bei diesem ersten Typ von Hybrid Maps, wie wir es vorhin charakterisiert haben, so ein All-in-Siege-Mank-Push schlichtweg nicht so möglich ist, weil die Kontrolle des Landes eben auch über das Wasser verfolgt und man einfach nicht dazu kommt, diesen Push durchzuführen. Man kann da nicht einen All-in-Land-Switch so einfach durchführen. Aus diesem Grund ist die Strategie, wenn man auf Wasser droht unterzugehen, etwas, das wir bei den Pros ja auch ganz oft, zum Beispiel im Champions Invitational-Turnier, das ja letzten Monat stattfand, beobachtet haben, das sogenannte Redocken. Das heißt, man hat Wasser verloren, man hat sogar seine Docks teilweise verloren und man versucht jetzt an einem unbeobachteten Punkt des großen Gewässers, sich wieder neu auf Wasser zu formieren. Zum Beispiel, indem man vorher auf Stein gegangen ist und sich ein Castle am Gewässer baut, damit man dort dann ungehindert Docks bauen kann. Oder indem man sneaky ist, also an einem Ort die Docks baut, an dem der Gegner das nicht finden kann oder es zumindest nicht vermuten würde. Vielleicht an den Seiten des Gewässers etwas weiter weg von der eigenen Basis oder auch auf Seiten des Gegners, wenn der das nicht bemerkt. Und von dort versucht man dann in Rekordgeschwindigkeit mit möglichst vielen Docks gleichzeitig Schiffe zu produzieren, die nicht aber einzeln rauszuschicken, sondern allesamt in den Docks zu sammeln, um dann in einem großen Schwung diese Schiffe rauszubringen und zu versuchen, die gegnerische Armee, während sie so versucht so herauszufinden, wo man vielleicht redockt, unbeholfen abzufangen und dann in einzelnen Teilen dann im Kampf niederzuringen und so den Weg zurück zum Wasser zu gewinnen.
Auf den Maps sind natürlich dann auch die Upgrades auf Wasser viel wichtiger. Wenn man länger drum kämpft und auch für den Effekt, den du gerade beschrieben hast, kann das natürlich sein, dass man zwar Wasser verloren hat, aber durch die eingesparten Ressourcen vielleicht auch früher in die Imperialzeit kommt. Und hier kennt man das ja mit dem Fast-Fire-Upgrade, was diese Schiffe auf einmal dann alles aufräumen können, ist wirklich unglaublich teilweise. Und damit kann man dann auch wieder den Weg zurück ins Spiel finden, wenn man das vom Timing her ordentlich hinkriegt. Eben unter einem Castle oder unwahrscheinlich, aber doch möglich versteckt irgendwo noch ein paar Docks wieder hochkriegt.
Mhm. Ja, und dann kommt's auch noch mal ein bisschen auf die Map an. Es gibt zum Beispiel Golden Swamp. Das hatten wir jetzt hier noch in der Liste. Das ist ja eine von, die verbindet so ein bisschen vieles von dem, was ich nicht so richtig leiden kann. Unsere treuen HörerInnen wissen, dass ich keine Maps mag, bei denen bestimmte Ressourcentypen konzentriert an einem Fleck der Map, sich befinden. Und alles, was Golden im Titel hat, ist meistens so eine Map. Und bei Golden Swamp ist das nicht anders. Da befindet sich der Großteil des Goldes eben in der Mitte der Karte. Das ist auch nochmal ein bisschen besonders, weil das Wasser ist ja dort, glaube ich, begehbar, ne? Für normale Einheiten,
ja,
oder?
Klar.
Ja, genau. Das heißt, da befinden sich dann nicht nur Wassereinheiten, sondern eben auch Landeinheiten, wenn sie möchten. Und man schickt dann irgendwann einen echten Haufen Villager und versucht, diese Mitte, die voller Gold ist, abzusichern durch Castles, durch Befestigungsanlagen, um dort das Gold eben für sich zu beanspruchen. Und das wirkt einfach noch mal viel entscheidender, hier die Wasservorherrschaft zu bekommen. Dafür ist das Gewässer aber auf Golden Swamp ein bisschen kleiner, sodass man eben es leichter hat, auch über Land dann den Gegner, der das Wasser gewonnen hat, vielleicht unter Druck zu setzen.
Na, auf Golden Swamp habe ich die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Leute gerade im Rank diese Karte ausnutzen, um einen auf Land zu überraschen, während man selbst in Wasser investiert hat. Gerade mit irgendwelchen Eagle-Spams oder sowas oder Castle-Drops, die dann unerwartet kommen. Das ist immer wieder eine Möglichkeit, mit der man leider rechnen muss.
Mhm.
Aber da gilt es dann halt natürlich, den ersten Schwung zu überleben und dann passt's meistens, denn man sollte ja wirtschaftlich vorn dran sein. Man muss sich aber bewusst sein, dass hier der ganze Fisch natürlich super unsicher ist, weil über das meiste Terrain, wo die Fischerboote langfahren, können auch Landeinheiten drüber laufen. Insofern ist diese Map dadurch noch mal komplizierter, weil man halt anders als auf den Karten, über die wir eben gesprochen haben, wie Medi oder Baltic, zwar diese Wassermasse in der Mitte hat, man kann aber auch auf direktem Weg zum Gegner laufen, sodass das Wallen nicht so leicht ist und man auch immer mit Landangriffen rechnen muss. Und das macht Golden Swamp zu einer der kompliziertesten Karten im Spiel, glaube ich.
Mhm. Ja, kann ich verstehen. Und der Fisch darf ja auch nicht überbewertet werden. Ich habe das jetzt beim Champions Invitational Turnier gesehen. Da haben ja auch ein paar Leute zumindest diese Map gespielt. Es ist halt echt nicht viel Fisch im Wasser. Und der Fisch ist auch noch sehr weit voneinander entfernt.
Ja.
Also so ein Hafen wird sehr schnell ineffizient. Und du kannst umgekehrt deine Häfen aber nicht an unterschiedlichen Orten, zumindest zu Beginn, nicht bauen. Weil sonst, wenn du deine Kriegsschiffe erschaffst, dann kommen die aus völlig unterschiedlichen Ecken und können halt einzeln abgefangen werden. Und durch die Mitte, wo das Gold ist, das ist ja eine Landmasse, müssen die Schiffe sich auch immer entscheiden, ob sie jetzt links oder rechts rum um diese mittige Landmasse herumfahren. Und ich habe teilweise gesehen, wie dann manche sozusagen im Uhrzeigersinn fahren und die anderen fahren auch im Uhrzeigersinn. Und so treffen die sich nie, weil die sich sozusagen gegenseitig umrunden. Und wenn dann mal die Armee aber in eine Hälfte gesplittet ist, kann man einerseits dann bestimmte Armeen so in Pinzer-Move sozusagen von beiden Seiten umzingeln. Aber umgekehrt hat man die Armee ja auch halbiert und läuft dann in Gefahr, selbst umzingelt zu werden. Das macht es so kompliziert, sich zu überlegen, wie man hier seine Flotte navigiert.
Ja, also diese Karte, ich glaube, da hilft nur viel Üben, um die rauszukriegen. Da kann man auch keine so ganz eindeutigen Strategien nennen. Vielleicht, weil wir es gerade eben nicht gemacht haben, auf Midi und Baltic ist die Uptime nicht ganz so wichtig wie auf Kawasan zum Beispiel, weil es da mehr Abstand gibt. Aber auch hier hilft es natürlich ungemein, zuerst im nächsten Zeitalter zu sein, gerade in der Feudalzeit, um dann schon früher Armee ansammeln zu können. Denn der große Nachteil von Fischerschiffen gegenüber Villagern ist ja, wenn man nicht gerade Gurjaras spielt, können die sich nirgendwo verstecken. Und wenn noch kein eigenes Militär zur Hilfe ist, dann verliert man sie halt einfach.
Ja. Ja, ich habe das Gefühl, auf diesen Maps wie Medi ist einfach die Anzahl an Docks super entscheidend. Und da kannst du eigentlich fast nicht zu viele Docks haben. Während bei diesem ersten Typ von Hybrid Maps, da musst du schon genau abwägen, wie groß dein Dock-Investment ist. Und weil die Pons ja auch so klein ist, kannst du da nicht endlos viele Docks hinbauen.
Ja, wollen wir dann noch kurz über die wichtigsten Zivilisationen sprechen für diese Art von Maps?
Ja, lass uns das tun.
Wir haben da dieses einfach mal so alphabetisch sortiert, was uns da untergekommen ist. Das sind jetzt nicht alle, also nicht automatisch, was hier nicht aufgezählt ist, eignet sich überhaupt nicht für Hybrid-Maps, aber das hier sind jetzt mal so die typischsten, die wir da zusammengetragen haben. Angefangen mit den Bengalis, die neue Zivilisation, die indische, die für jedes weitere Zeitalter mehr Villager einfach so bekommt. 2 Stück für jedes Age-Up. Und außerdem, und das ist der wichtigere Faktor hier, die Schiffe auf Wasser regenerieren sich über die Zeit, wenn sie Schaden genommen haben. Das heißt, man ist als Gegner da gezwungen, die ganzen Schiffe auch zu finishen, wenn man mal einen Kampf genommen hat. Ansonsten ist der Bengali da ganz schnell wieder im Vorteil. Und das ist eigentlich auf allen Arten von Wasser- und Hybrid-Maps immer wieder so ein kleiner Vorteil, der aber über die Dauer ganz schön spielentscheidend sein kann, weil man natürlich letztlich Ressourcen spart.
Ja, und ich glaube, die Bengalis sind eher auf Medi-unvergleichbaren Maps stark, oder? Als auf sowas wie Four Lakes.
Ja.
Aus genau diesem Grund, weil da ist es halt sehr viel einfacher, auch diese Schiffe am Leben zu lassen.
Ja, aber auf Four Lakes oder auch Bay. Bay jetzt gerade mal, wie gesagt, als Beispiel, als einfachste von diesem ersten Map-Typ. Man kann halt nicht wegrennen mit den Schiffen.
Ja.
Also die Chance, dass man die direkt verliert als Bengali, ist sehr groß. Und dementsprechend bringt der Bonus dann nicht so viel. Aber auch auf Land einfach 2 Villager mehr zu haben, ist natürlich nicht zu unterschätzen, weil man dadurch dann viel mehr auf Wasser oder auch gleichzeitig an Land einfach an Optionen hat, wegen der zusätzlichen Wirtschaft.
Absolut. Das ist ein echt toller Bonus. Und deren Wasser-Tech-Tree sieht halt sowieso ganz gut aus, insofern solide Wahl. Aber ich würde sie halt, wie gesagt, eher für diese Maps mit mehr Wasser als mit den kleineren Ponds wählen.
Ja.
Kommen wir zu den Draviden. Die Draviden sind eine extrem tolle Zivilisation, wenn man die Bilder oder das gut beherrscht und Timings drauf hat, um verschiedene Ponds gleichzeitig zu contesten. Und das liegt an ihrem Bonus, dass die 200 Holz zusätzlich bekommen, wenn sie in die Feudalzeit bekommen. Beziehungsweise in jeder Zeit, aber das spielt ja jetzt vor allen Dingen erstmal in der Feudalzeit eine besondere Rolle. Und dann haben sie ja auch noch eine tolle Fischwirtschaft, weil sie ja zusätzlich mehr Nahrung auf Fischerbooten sammeln und auch ihre Dorfbewohner, die an Fisch sammeln, das ist so ein bisschen dieser alte indische Bonus, die sammeln auch nochmal viel mehr Nahrung, gleichzeitig müssen selten abgeben. Und das sind einfach viele Boni, die dafür sorgen, dass die Draviden in der Lage sind, nicht nur an einem Ort, sondern gleich an mehreren Orten Wasser strittig zu machen. Und wenn man die Build-Order richtig gut drauf hat und das auszunutzen weiß, dann nutzt man nämlich auch noch aus, dass die Docks zusätzlichen Pop-Space liefern, also 5 Stück, so wie normalerweise ein Haus. Und das ist etwas, an dem ich immer scheitere. Ich vergesse ständig, dass sie diesen Teambonus haben. Und wenn ich dann mit den Draviden irgendwie sowas gemacht hatte, was jetzt echt nicht häufig vorkam, hatte ich auf einmal voll viel Pop-Space und ich habe mich gefragt, warum. Oder wenn jemand in meinem Team das getan hat.
Ja, die Draviden haben sehr viel zu bieten. Also entweder kann man auf sowas wie Four Lakes direkt auf 2 Ponds richtig viel an Militär rausbringen, weil man sich eben zusätzliches Dock leisten kann. Oder man kann noch stärker auf Land auch mit denen spielen, weil man ein Rekrutierungsgebäude mehr bekommt. Die sind zu vielem zu gebrauchen. Ich habe auf Bay mit denen sogar schon irgendwie Feudal Age Man-at-Arms und Skirms All-In gespielt, wegen der Zusatzressourcen, des günstigeren Man-at-Arms-Upgrades und der stärkeren Skirms. Und auch das kann funktionieren, wenn die Map vom Gegner nicht gerade sehr, sehr gut ist und alle Ressourcen nach hinten hat. Aber damit habe ich auch schon Spiele gewonnen. Die Draviden haben wirklich einiges für Hybrid-Maps und sind da bis zum gewissen Grad auch recht unberechenbar.
Ja. Und ich meine, diese 200 Holz, das ist halt ein kompletter Hafen und was kostet so ein Schiff? Wahrscheinlich ein ganzes Schiff oder so.
Nee. Ein Schiff kostet, glaube ich, 75 Holz oder so.
Ah, okay. Also, naja, ein Dreiviertel Schiff dann.
Das ist oder 2 Häuser.
Ein halbes Schiff. Ja, genau. Also es ist halt ein krasses Ersparnis. Es ist aber unfassbar schwierig. Du musst ja so viele Dinge gleichzeitig tun bei einer Map, wo du sowieso schon sehr viel multitasken musst. Und ich kann diesen Bild zum Beispiel nicht. Aber ich habe dich damit schon erlebt und ich war sehr beeindruckt, wenn du es gemacht hast. Es ist halt für den Gegner massig überfordernd.
Ja. So, dann, also bei der nächsten Zivilisation muss ich dir ja das Feld überlassen, das geht ja nicht anders. Die Byzantiner, Christian.
Beste Civ ever, oder? Fireships, die einfach 15 Mal so stark sind wie alle anderen Feuerschiffe. Das ist insbesondere auf Maps wie Bay, auf Four Lakes und so etwas entscheidend, weil man da die Hoheit auf Wasser im Grunde garantiert hat. Sofern man mit dem Reparieren hinterherkommt, außer der Gegner macht das auch nicht, dann kann man es auch lassen, aber normalerweise hat man dann natürlich immer einen Vorteil. Die Docks haben ein bisschen mehr Leben, das heißt, der Gegner wird es auch ein bisschen schwieriger haben, nicht so krass wie bei den Persern, aber trotzdem schwieriger haben, die eigenen Docks zu zerstören. Man wird auf Wasser viel mehr sehen, weil man Townwatch einfach so kostenlos hat. Und am Ende hat man auch noch eine günstige Imperialzeit, sollte es so spät kommen. Aber das Wichtigste in meinen Augen bei den Byzantinern ist der Schadensbonus von den Fireships, dass die 25% schneller angreifen. Du solltest einfach jeden Straight-Up-Fight zwischen Fireships gewinnen. Und das kann bei den Byzantinern bedeuten, dass man Wasser umso leichter gewinnt. Das kann bei den Byzantinern bedeuten, wenn man sich das zutraut, dass man Dock weniger haben muss als der Gegner, wenn man gut microt. Und das hängt von der Pondgröße ab. Aber ich würde sagen, die Byzantiner sind ein Safe Bet für Hybrid Maps.
Ja, auf jeden Fall. Eignen sich im Grunde überall. Ein bisschen schlechter auf den größeren, wenn es dann mehr auf die normalen Galleys ankommt. Aber gerade Bay, Four Lakes, Kavasan, super. Die Hunnen wären so die nächste Civ. Die sind vor allem deswegen stark auf Hybrid Maps, weil sie sehr mobil sind, können an vielen Orten gleichzeitig Druck machen. Das macht sie für Four Lakes zu einer guten Wahl. Und gleichzeitig hat man natürlich auf Hybrid Maps immer ein Problem mit Häusern, weil man eben auch noch auf Wasser Pop produziert. Und das haben die Hunnen nicht. Also eine Sorge weniger und gleichzeitig spart man aber auch schon sehr früh im Spiel Holz mit denen, einfach weil man keine Häuser braucht. Das ist ja ein Bonus, der auf Landmaps eigentlich erst in der Feudalzeit zum Tragen kommt, weil man mit weniger Holz startet. Auf Hybrid Maps allerdings hat man da im Dark Age schon was von, weil man einfach mehr Häuser braucht.
Ja, aber du hast ja, wenn du mal zwei Häuser abziehst und dann noch das dritte abziehst, bevor du einen Dock baust, immer noch 25 Holz weniger. Das ist ja jetzt nicht so schlimm, oder? Für den Hybrid Maps Build Order.
Nee.
Ja, dann ist ja gut.
Nee, verstehe gar nicht, was ist der Punkt?
Nee, ich wollte wissen, ob die Hybrid-Map-Build-Order mit den Hunnen, wenn du jetzt auch auf Docks gehst, ob die sich verändert dadurch, dass du ja mit weniger Holz startest, weil du ja...
Ach so,
du
nee.
Du musst ja drei Häuser bauen, bis du dein Dock baust. Das heißt, ja, das genau. Sind 75 Holz. Und du hättest dann immer noch ein Defizit von 25.
Aber das macht nicht so viel aus, weil meistens musst du ja dann, nachdem das Dock gebaut ist, sowieso relativ schnell schon wieder das nächste bauen, damit das hinkommt. Mhm. Und ab dem Moment bist du halt vorne, was Holz angeht. Und ja. Deswegen... sind Hunnen da. Wie gesagt, gerade auf Four Lakes finde ich sie sehr stark, weil man da auf mehreren Teichen dann unterwegs ist, sich dadurch das nochmal mehr multipliziert mit dem, was man an Häusern bräuchte. Und sie sind eben einfach eine sehr mobile Zivilisation.
Ja. Generell haust werden auf Hybrid Maps oder generell Wassermaps ist halt super leicht und gleichzeitig auch irgendwie ein Todesurteil, weil man damit sowohl sein TC als auch seine Docks idelt und das kann sehr schnell sich multiplizieren und zu einem echten Nachteil werden.
Ja. Dann würde ich mal noch kurz drei Civs einfach zusammenfassen, damit wir mit denen schneller durchkommen. Und zwar die Japaner, Litauer und Malier. Die haben nämlich alle zu Beginn mal einen sehr ähnlichen Vorteil. Und zwar, dass sie eigene Build-Orders spielen können. Im Fall von den Litauern super eigen, dass man erstmal auf Holz geht, bevor man überhaupt anfängt, Nahrung zu sammeln. Weil man sich das dank der zusätzlichen Anfangsnahrung leisten kann. Dadurch hat man früher einen Dock, kann früher auf Fischwirtschaft wechseln und startet mit einer extrem starken Nahrungswirtschaft dann in die Feudalzeit, während die Japaner und die Malier dank ihren Holzersparnissen einfach zu Beginn ein bisschen weniger auf Holz brauchen und dadurch das Dock ein, zwei Villager früher auf den Pond kriegen können und auch dadurch einfach mit ein bisschen besserer Nahrungswirtschaft starten. Im Fall von den Japanern dann sogar noch mit Bonus auf den Schiffen selbst, die ja nicht nur schneller sammeln, sondern dann nachher auch mehr aushalten und dementsprechend sogar in Kämpfen zu was zu gebrauchen sind, um gegnerisches Militär zu blocken.
Jawohl.
Die Litauer Build Order ist für unsere UnterstützerInnen übrigens auch in unserem Build Order Dokument. Also wenn euch das interessiert, dort gibt's sie zu finden.
Sehr gut. Und wir werden außerdem über die Build Order natürlich auch in dem Litauer Podcast sprechen.
Ja.
Aber das gilt ja grundsätzlich für alle Civs, die wir jetzt gerade besprechen. Bei den Maliern, ich muss ja mal gucken, die Malier sind ja die auf Englisch Malay, ne?
Nein. Das sind die Malaien.
Malaien, ah, okay, genau. Also zu denen können wir ja jetzt als nächstes kommen. Die Malaien sind auch eine ganz interessante Sylph und für die gilt auch so ein bisschen, was du gesagt hast, die haben auch schon gefühlt ihren eigenen Bild. Und deren besonderer Bonus ist halt, oder der relevanteste Bonus wahrscheinlich, ist die Tatsache, dass die 2/3 schneller in die nächste Zeit kommen. Das heißt, wenn man Feudalzeit klickt, dann geht das halt 66% schneller zu erforschen als bei anderen Zivilisationen. Was zwei Dinge bedeutet. Erstens, man kann später hochklicken und damit mehr Wills produzieren als der Gegner und gleichzeitig ankommen. Oder man nutzt das aus, um bei gleicher Anzahl an Villagern einfach früher in der nächsten Zeit zu sein. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen, weil das bedeutet ja auch, dass die Dorfbewohner in der Zeit, wie man in die nächste Zeit kommt, 66% weniger Zeit hatten, um Ressourcen zu sammeln. Aber das kann man mit frühen Eco-Upgrades wettmachen oder eben dadurch, dass man halt immer der Erste sein wird, der in der Feudalzeit ist und damit das gegnerische Wasser strittig machen kann. Ein Bonus, der insbesondere auf Maps besonders vorteilhaft ist, wie Four Lakes oder Bay, wo man nah am gegnerischen Dock ist, wo man sehr schnell den Fisch des Gegners angreifen kann, noch bevor der sein erstes Fireship rausbringt. Auf den anderen Hybrid-Maps mit großen Gewässern, wo man lange braucht, um dorthin zu kommen, ist es ein bisschen schwieriger, dieses Timing zu nutzen. Da sehe ich, dass das die Leute halt eher zum Beispiel direkt mal das Eco-Upgrade reinhauen. Gut, das macht man normalerweise immer. Aber trotzdem versuchen, das einfach durch eine bessere Wirtschaft, also mehr Villager im Dark Age zu kompensieren oder auszunutzen.
Genau. Was Ähnliches gilt auch für die Italiener. Die können ja auch einfach ein bisschen früher hochklicken in ihrem Fall, dadurch, dass das nächste Zeitalter weniger kostet und deren Fischerschiffe kosten auch weniger, sodass man da vielleicht eins mehr rausbringen kann im Dark Age oder vor allem auch ein paar Ressourcen früher. Und das kann sich bisweilen sogar ein bisschen bemerkbar machen. Das macht halt auch die Italiener zu einer guten Zivilisation für Hybrid-Maps, die dann vor allem auch auf Land noch einen super soliden Tech-Tree in eigentlich alle Richtungen zu bieten haben.
Ja, und nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, dass die Italiener halt einfach günstiger produzieren, beziehungsweise günstigere Techs haben und dass im Dock diese Dinge erforschen können, die bei den größeren Gewässern halt relevanter werden, weil man da dann halt auch mehr Schiffsupgrades erforscht, als man bei Four Lakes zum Beispiel tut.
Ja.
Das kann dann auch nochmal zu besonderen Powerspikes führen. Gut, wen haben wir noch auf der Liste? Die Perser. Gut, Perser sind ja ein Klassiker, auch bei Nomad, aufgrund ihres Bonuses, dass die halt mit mehr Nahrung und mit mehr Holz starten. Und das ist für Hybrid-Maps natürlich genauso relevant und wichtig. Es macht diesen Start einfach ein klein wenig angenehmer. Das ist ein zusätzlicher Will, für den die Nahrung schon da ist. Und das sind 50 Holz, das sind 2 Häuser oder schon ein Drittel fast von einem Dock. Und dann hat man ja auch noch den Vorteil, dass wie die Town Center ja auch die Docks die doppelten Lebenspunkte haben. Das ist etwas, das haben wir auch beim Wasser-Map-Podcast, glaube ich, auch schon besprochen. Ich hoffe, das war da. Oder an irgendeiner Stelle haben wir das gemacht, als wir über die Perser sprachen. Ach nee, das war ein Perser-Podcast.
Wollte ich sagen, logisch. Wir haben auch schon einen Perser-Podcast.
Ich komme langsam durcheinander, über welche Sith wir schon gesprochen haben und welche nicht. Die Tatsache, dass diese Docks doppelt so viele Lebenspunkte haben, sorgt einfach dafür, dass man einen Perser im Grunde nicht vom Wasser kriegt, außer er will es selbst zulassen. Diese Docks sind nahezu unsterblich. Und du hattest es im Perser-Podcast damals gesagt und ich wiederhole das an dieser Stelle. Der Perser kann einfach unfassbare Mindgames machen, weil er einfach nur eine Einheit in seinem Dock einquartieren muss und die schöne Fahne drauf haben wird und der Gegner sich Ewigkeiten lang fragen muss, wie viel der Perser da gerade noch in das Wasser investiert. Und der ganzen Zeit muss der Feind, um Wasser auch wirklich dauerhaft zu gewinnen, weiter und weiter investieren, während der Perser da vielleicht so einen Demo in seinem Dock verhungern lässt.
Ja, vor allem produzieren die Perser ja sogar schneller im Dock. Das heißt, man muss noch mehr Angst haben, wie viel produziert er da gerade.
Ja, genau. Also die schnellere Produktionsgeschwindigkeit bedeutet natürlich auch vor allen Dingen militärisch gesehen einen Vorteil. Gut, sind wir durch? Ich glaube, wir sind durch, oder?
Ich denke, wir sind durch, ja.
Hervorragend. Dann hoffen wir, euch einen Überblick gegeben zu haben über Hybrid-Maps, über gängige Strategien und wie sich die Hybrid-Maps so ein bisschen unterscheiden. Wir haben hier, wie gesagt, bewusst nicht alle Hybrid-Maps, die es gibt, besprochen, aber wir haben es versucht, so ein bisschen in einer Art Typologie darzustellen. Und das, was wir hier gesagt haben, sollte eigentlich für den Großteil, für nahezu alle Hybrid-Maps, solange sie halbwegs den hier genannten Maps ähneln, auch gelten. Wir hoffen und freuen uns auf Ergänzungen zu diesem Podcast, am besten über unseren Discord-Server. Falls ihr dort noch nicht seid, dann tretet gerne bei und fangt interessante Diskussionen mit uns und unserer Community an. Wir freuen uns auf neue Erkenntnisse. Falls ihr es noch nicht habt, könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren auf unserer Homepage www.startthegamealready und dort findet ihr auch alle weiteren Angebote und Podcast-Inhalte und alles Wissenswerte über uns und unser Projekt, das ihr nachlesen könnt. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin.
Tschüss.